Ja, danke schön für dieses wunderbare Lied. Wir kommen zum Kreuz. Das ist die entscheidende Botschaft, kurz gesagt. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, was wir hier schon an der Wand sehen, möchte ich noch ein paar Hinweise geben zum Kassetten- und Büchertisch. Der Vortrag ist gestern Abend aufgenommen worden und in der Nacht kopiert worden, sodass der jetzt auch als CD erhältlich ist. Also einmal als DVD, dann sind auch alle Bilder mit drauf, oder als CD, dann ist nur das gesprochene Wort. Genauso auch wird es sein von heute Morgen den Vortrag wird es als DVD und auch als CD geben. Als CD natürlich nur das gesprochene Wort, als DVD auch all die Bilder, die ich heute Morgen hier zeigen werde. Und viele andere Themen gibt es dort noch am Kassettentisch. Wer das, was ich heute Morgen sagen werde, lesen will und auch die Bilder in einem Buch haben will, dann findet man das im Wesentlichen hier in diesem Buch, Faszination Mensch. Dieses Buch gibt es in verschiedenen Sprachen, in Russisch, in Afrikaans, in Englisch, Französisch und so weiter, sind etliche Sprachen übersetzt worden. Dann noch ein Hinweis, darauf werde ich auch im Rahmen des Vortrags kommen, zu dem Thema, ob Gott wohl durch Evolution diese Welt und das Leben gemacht hat. Kurze Antwort, nein, hat er nicht gemacht, aber wer wissen will, warum, das steht hier drin. Und noch ein weiterer Hinweis zu einem kleinen Taschenbuch, Zeit und Ewigkeit. Hier geht es um die Frage, was ist eigentlich Zeit in unserem Leben und was ist Zeit aus physikalischer Sicht? Und dann die Frage auch, wie können wir uns die Ewigkeit vorstellen? Also, wer lesen möchte, der findet genug Lesemöglichkeiten. Ja, damit kommen wir zu dem Thema des heutigen Vormittags, was wir hier schon in der Wand sehen, der Mensch, Produkt des Zufalls oder geniale Konstruktion. Es geht also im Wesentlichen um die Herkunft des Menschen. Wo kommen wir eigentlich her? Und das werden wir uns genauer ansehen und ich hoffe, dass wir hinterher genau wissen, woher wir kommen. Aber auch die Frage, wohin es geht, mit der wollen wir uns auch beschäftigen. Was ich heute Morgen sagen will, das ist in 8 Punkten hier einmal dargelegt. Wir werden sehen, dass der Mensch ein System ist mit sehr viel Information. Und darum schauen wir uns erstmal solche Systeme an, die mit Information funktionieren. Dann wollen wir eine Definition für Information geben. Das heißt, wir wollen die Frage stellen, was ist eigentlich Information? Dann betrachten wir einige biologische Systeme, die mit Information funktionieren. Dann werden wir die Naturgesetze der Information kennenlernen und werden daraus weitreichende Schlussfolgerungen ziehen. Wir sehen schon, es wird einen Teil geben, der ziemlich viele wissenschaftliche Dinge benennen wird. Aber wir wollen ruhig ein Stück weit mitdenken. Wir sind ja noch früh am Morgen, da geht das noch sehr gut. Und dann wollen wir vor allen Dingen die Schlussfolgerungen ziehen, die uns ein gutes Fundament auch geben dann für den Glauben. Dann wollen wir die Frage stellen, was ist der Tod, was ist das überhaupt? Und dann wollen wir die Frage stellen, wer der Sender der Informationen ist, die wir in unserem Körper haben. Und im letzten Punkt geht es um die Bestimmung des Menschen. Was ist eigentlich unser eigentliches Ziel, wohin es geht? Wir sehen also, wir haben uns ein gutes Programm vorgenommen. Es kommt höchstwahrscheinlich keine Langeweile auf und wir haben vieles zum Mitdenken. Für die Herkunft des Menschen gibt es nur 2 Antworten. Entweder, so wie es viele heutzutage glauben, kommen wir aus einem langen Prozess der Evolution. Dieser Prozess, der wird, wie es viele glauben, hat Millionen von Jahren gedauert. Und die Alternative dazu ist, dass wir von einem weisen Schöpfer geschaffen worden sind. Und zwar am Anfang gleich als fertiges Paar. Und wir wollen sehen, was wir beobachten am Menschen, was am besten dazu passt, welche Idee. Viele Leute glauben, dass wir durch Evolution entstanden sind und da werden einige Faktoren genannt, nämlich durch Mutation, Selektion, Isolation, lange Zeiten, Zufall und Notwendigkeit und vor allen Dingen, das wird meistens vergessen, der Tod. Der Tod ist ein sehr wichtiger Faktor bei der Entstehung des Menschen, wenn man das aus der Sicht der Evolution sich ansieht. Die Evolution kennt keine Zielvorgabe, sodass man nie weiß, wo das hinläuft. Mutation ist etwas, wo das vorhandene Erbgut verändert wird durch Zufallsprozesse wie radioaktive Strahlung oder auch bestimmte Umweltbedingungen. Und dadurch soll etwas Neues entstehen. Aber das wissen wir aus Erfahrung. Bei einem Programm zum Beispiel, da kann man das gut simulieren. Ein Programm, wenn man es zufällig ändert, dann wird es falsch, aber es kommt nicht ein neues Programm dabei heraus. Selektion ist auch nicht geeignet, um Neues zu machen. Können wir uns so vorstellen, wenn wir ein Sieb haben und schütten Erbsen und Bohnen gemischt dort hinein und schütteln das kräftig, dann werden wir am Ende, wenn die Bohnen größer sind als die Erbsen, werden wir am Ende die Bohnen im Sieb zurückbehalten und die Erbsen werden durchgefallen sein. Dann haben wir das voneinander getrennt und das nennt man Selektion. Selektion macht aber keine neuen Erbsen und auch keine neuen Bohnen. Also das ist auch kein Prozess, wo man etwas Neues machen kann. Lange Zeiten sind auch kein Parameter, um Neues zu erzeugen. Ich kann einen Stein Millionen Jahre liegen lassen, dann bleibt er ein Stein, der wird nicht zum Leben erweckt. Wir kommen jetzt zum ersten Teil und ich zeige uns einige Systeme, die auf Information basieren. Information ist eine sehr wichtige Kenngröße unserer Zeit. In unserer Welt haben wir überhaupt nur drei verschiedene Bereiche. Das ist Materie, Information und Leben. Es gibt nichts anderes. Alles, was wir in dieser Welt sehen, können wir diesen Bereichen zuordnen. Am besten wissen wir über einen Bereich Bescheid, wenn wir die Naturgesetze dort kennen. Die Naturgesetze der Materie sind uns gut bekannt. Wir lernen das schon im Physik- und Chemieunterricht. Aber die Naturgesetze der Information sind neu. Na, dann wollen wir sie heute Morgen kennenlernen. Dann haben wir was Neues gelernt. Und dann gibt es noch das Leben. Bezüglich des Lebens kennen wir bisher nur ein einziges Naturgesetz. Und das wurde von Louis Pasteur entdeckt. Und er hat gesagt, Leben kann nur von Leben kommen. Das ist durch kein Gegenbeispiel widerlegt worden. Und darum ist das ein Naturgesetz. Auf diesem Bild sehen wir eine Laufmaschine, die hat 6 Beine, kann sie deswegen laufen, weil sie 6 Beine hat. Die sind erforderlich, aber das reicht noch nicht zum Laufen. Hier ist ein Computersystem eingebaut und auf dem Computersystem gibt es ein Programm und dieses Programm steuert die Beine. Und auf diese Weise kann diese Maschine dann, wie man so will, ganz alleine eine Treppe hochgehen, auch runtergehen wieder oder auf einer ebenen Fläche spazieren gehen. Das Entscheidende also ist die Information dabei. Wenn wir jetzt uns mal folgenden Gedanken vornehmen, wir löschen einmal die Information auf dem Computer, dann kann die Maschine nicht mehr laufen, das ist klar. Aber jetzt eine ganz wichtige Frage, wenn ich jetzt das Programm lösche, wird jetzt das gesamte System dadurch leichter? Bleibt es im Gewicht gleich oder wird es vielleicht sogar schwerer? Das können wir mal abstimmen. Wer ist dafür, dass das System schwerer wird, wenn wir die Information löschen? Keiner. Wer ist dafür, dass es gleich bleibt? Hervorragend. Das ist die Mehrheit. Vielleicht müssen wir die wissenschaftlichen Dinge in Zukunft mehr demokratisch abstimmen. Aber ich bin doch nicht so ganz dafür. Aber hier hat das sehr gut geklappt. Es ist richtig, dieses System wird nicht leichter, wenn das Programm gelöscht wird. Und daraus können wir eine sehr wichtige Erkenntnis ziehen, nämlich, dass Information eine nicht materielle Größe ist. Die wiegt nichts. Information können wir also nicht der Materie zuordnen. Nun ist eine eigenständige Größe, die von nicht materieller Art ist. Und darum brauchen wir auch Naturgesetze, die solche nicht materiellen Größe beschreiben. Auf diesem Bild sehen wir unser Gehirn, ein sehr wichtiges Organ, das wir haben. Und dort sind 100 Milliarden Bauelemente miteinander verknüpft. Das ist eine riesige Menge. Und noch etwas ist wichtig an unserem Gehirn. Wir können 1 Million mal 1 Million mal 1 Million Rechenoperationen in einer einzigen Sekunde ausführen. Das ist eine so hohe Geschwindigkeit, dass da kein Computer unserer Tage mitkommt. Also wir haben einen sehr, sehr schnellen Rechner. Was machen wir jetzt damit? Ziehen wir die 728. Wurzel aus einer 28-stelligen Zahl oder was rechnen wir eigentlich? Nun, es gibt genug Rechenaufgaben, wir sind uns gar nicht bewusst, was wir da alles rechnen, aber das ist eine ganze Menge und darüber werde ich jetzt sprechen. Auf diesem Bild sehen wir eine solche Nervenzelle aus unserem Gehirn. Das ist schon sehr, sehr kompliziert und davon haben wir 100 Milliarden in unserem Gehirn, auf kleinstem Raum zusammengepackt. Und wenn wir uns den Menschen insgesamt sehen, dann ist er verkabelt durch die Nervenfasern und diese Informationsleitungen der Nervenfasern allein im Gehirn haben eine Länge von 500.000 Kilometern. Das ist eine gewaltige Länge. Und wenn wir uns die Nervenfasern außerhalb des Gehirns ansehen, also was vom Gehirn bis in die Fußspitzen geht, wenn wir diese Leitungen alle einmal zusammennehmen, dann sind das 380.000 Kilometer. Also ungefähr so viel wie von der Erde bis zum Mond, eine solche Strecke. So viel Kabel sind in unserem Körper durchzogen. Und diese Kabel, die transportieren Informationen. Also wir sehen, der Mensch ist ein sehr gewaltiges informationsverarbeitendes System. Um einmal einen Eindruck zu bekommen von der Komplexität des Gehirnes, wollen wir überlegen, wenn wir ein einziges Bauelement beschreiben wollten mit all den Leitungen, die zu anderen Bauelementen hingehen, dann würden wir etwa 40 Seiten eines Buches dafür benötigen. Wenn man jetzt alles zusammennimmt, dann kommen wir auf eine riesige Zahl, nämlich das wären 10 Milliarden Bücher, um das zu beschreiben. Die große Kongressbibliothek in Washington hat einen Umfang von 20 Millionen Bänden. Das ist eine der größten Bibliotheken der Welt. Und wenn wir nur die Leitungen beschreiben wollten unseres Gehirns, dann brauchten wir eine Bibliothek, die noch 500 Mal größer ist als die riesige Kongressbibliothek in Washington. So komplex ist unser Gehirn. Und wenn wir an Evolution glauben, dann müssen wir glauben, dass das alles durch Zufallsprozesse entstanden ist. Niemand kennt die genaue Konstruktion und aus diesem Grunde ist die Kenntnis, wie unser Gehirn wirklich funktioniert, wissenschaftlich völlig unbekannt. Wir kennen nur sehr wenig über das Gehirn, was wir wissenschaftlich sagen können. Das meiste, nämlich wie es wirklich funktioniert, ist uns weitgehend unbekannt. Aber was wir wissen, dieses Gehirn steuert alle Organe des Körpers, wie hier zum Beispiel die Niere. Die Niere wird vollständig gesteuert durch Informationen, die vom Gehirn ausgeht, weil dort die Programme sind. Oder denken wir an unser Herz. Unser Herz schlägt 100.000 Mal pro Tag. Das heißt, in 70 Jahren 2,5 Milliarden Mal. Täglich werden 7.000 Liter gefördert an Blut. Das ist eine gewaltige Menge. Das heißt, in 70 Jahren würden wir einen Wolkenkratzer von New York, nämlich das Empire State Building, vollkommen mit Blut vollgepumpt haben. Das ist eine gewaltige Leistung und das geschieht, wie wir wissen, fast immer ohne jegliche Reparatur. Und das Ganze wird gesteuert ein Leben lang durch das Gehirn. In unserer Blutbahn haben wir diese wunderbaren roten Blutkörperchen. Ich möchte sie einmal als U-Boote bezeichnen, wie wir sie hier auch so sehen, die im Blut schwimmen. Das sind 25 Billionen U-Boote. Und diese U-Boote transportieren den Sauerstoff überall hin, an alle Ecken und Enden des Körpers und bringen Kohlendioxid zurück, was wir in der Lunge dann ausatmen. Und da gibt es ein wunderbares Molekül, das in der Lage ist, das zu machen. Und das ist das Hämoglobin-Molekül. Wir sehen hier einmal die Struktur von diesem Molekül. Und das Geniale an diesem Molekül ist, dass es davon drei Arten gibt. Während der Embryonalzeit bis zum dritten Monat gibt es eine andere Formel für dieses Hämoglobin. Und von der Struktur im Raum hängt es ab, wie viel Sauerstoff transportiert werden kann. Und jetzt hat der Schöpfer sich das so genial ausgedacht. Am Anfang wird eine andere chemische Verbindung gebraucht für das Hämoglobin, wobei der Sauerstofftransport genau zu dem passt, was während der ersten drei Monate gebraucht wird. Und dann wird die gesamte Produktion umgestellt auf ein neues Hämoglobinmolekül, das bis zur Geburt reicht. Und dieses neue Hämoglobinmolekül passt zu dem Sauerstoffbedarf, der dann nötig ist. Und kurz vor der Geburt wird eine neue Verbindung hergestellt, die dann passend ist für das, was wir außerhalb des mütterlichen Körpers benötigen. Und an diesem Beispiel können wir schon sehen, dass Evolution überhaupt nicht funktionieren kann, denn hier kann nichts ausprobiert werden. Dass man sagt, wir nehmen mal diese Formel, dann probieren wir die Formel aus und irgendwann passt es mal. Das geht nicht, sondern das muss von Anfang an richtig sein. Die richtige Verbindung mit dem richtigen Sauerstofftransport, wenn das nicht der Fall wäre, das wäre der absolut sichere Tod. Es ist lebensnotwendig, dass genau diese chemische Verbindung dort hergestellt wird, dieses Hämoglobin. Und so sehen wir an solchen Beispielen, dass diese Dinge von Anfang an fertig sein müssen. Hier kann sich nichts entwickeln. Auf diesem Bild sehen wir ein Foto aus der Zeit, als wir noch alle gleich ausgesehen haben. Aber das liegt lange zurück. Das war so ganz in den ersten Wochen. Das hat sich dann inzwischen geändert und jetzt sehen wir alle unterschiedlich aus. Das ist auch so von Gott gewollt. Aber diese, was wir hier sehen, diese Embryonalentwicklung ist eines der komplexesten Vorgänge der Information, die wir überhaupt kennen. Wir haben inzwischen kennengelernt, dass die Information eine sehr, sehr wichtige Größe ist in unserem Leben. Davon hat Darwin überhaupt nichts gewusst. Er hatte keine Ahnung, dass so viel Information in unserem Körper verarbeitet wird. Schauen wir uns nochmal einige Organe an, die Sinnesorgane, wie sie arbeiten. Der optische Nerv hat einen Durchmesser von 2 Millimetern und da gehen etwa 1 Million gut voneinander isolierter Fasern zum Gehirn. Das, was wir als Licht wahrnehmen, wird dann als elektrisches Signal zum Gehirn gesandt. Und wir haben die Fähigkeit, vom schwächsten Licht bis zum stärksten, also vom grellen Sonnenlicht auf einem Gletscher und einen Stern, den man gerade mit bloßem Auge wahrnehmen kann, dazwischen liegt ein Faktor von 1 zu 1 Billion. So etwas leistet kein physikalisches Messgerät ohne Umschaltung. Das ist so gewaltig, was wir hier sehen. Hier auf diesem Bild sehen wir die menschliche Augenlinse, die in einer unglaublich wunderbaren Konstruktion gemacht wird, aus vielen Schichten von Proteinen gestaltet, wobei, wie man im rechten Bild unten sehen kann, sind die alle einzeln miteinander vernarrt. Auf diese Weise kann die Form der Augenlinse verändert werden. Das hat noch keine optische Industrie erfunden, nämlich durch Veränderung der Form die Brennweite einzustellen. Alle unsere Kamerasysteme enthalten mehrere Linsen, um die Brennweiten und all die erforderlichen Parameter zu verändern. Hier geschieht das durch Veränderung der Form. Eine ganz besonders geniale Erfindung, die wir dort haben. Beim Ohr ist es ähnlich genial, was wir dort sehen. 3-mal haben wir eine Signalveränderung. Das Trommelfell bekommt eine mechanische Schwingung, eine Auslenkung. Das Ganze wird umgewandelt in hydraulische Schwingungen. Und die hydraulischen Schwingungen werden im Innenohr noch einmal umgewandelt in elektrische Signale. Im Innenohr haben wir ein Klavier mit 24.000 Tasten. Da muss man erstmal drauf spielen können. Wir haben ja hier auch gute Klavierspieler. Wie viele Tasten habt ihr hier auf eurem Klavier? Habt ihr schon mal gezählt? Bestimmt nicht 24.000. Aber in unserem Innenohr haben wir 24.000 Tasten und darauf spielen die hydraulischen Schwingungen. Und dadurch entsteht ein elektrisches Signal und das elektrische Signal wird zum Gehirn gesandt und im Gehirn wird das Ganze umgerechnet. Ihr vorne hier in den ersten Reihen könnt ihr mal durchzählen, wie viele Ohren ihr habt. Wie viele Ohren habt ihr? Wie viel? 2. Gut gezählt? Ja, hoffen wir, ne? Stimmt nur leider nicht ganz. Wir haben nämlich 6 Ohren. Hätten wir das gedacht, dass wir 6 Ohren haben? Das ist eine geniale Konstruktion des Schöpfers. Obwohl man nur 2 Ohren sieht, haben wir doch 6 Ohren. Warum? Weil der Schall, den wir aufnehmen, der geht zunächst mal direkt aufs Trommelfell, vom rechten Ohr. Und eine 1/5 Sekunde später kommt der Schall noch einmal in der Ohrmuschel längs und trifft ein zweites Mal das Trommelfell, also in einer Verzögerung von der 5000 Sekunde. Und das geschieht auf dem anderen Ohr genauso. Und da sehen wir, auf diese Weise haben wir vier Signale, die zum Gehirn gehen. Und die vier Signale, wenn man sich mal die Punkte aufzeichnet, die kann man so verbinden, dass es sechs Verknüpfungen gibt. Und diese sechs Verknüpfungen werden auch im Gehirn ausgerechnet. Das heißt, wir hören genau genommen mit sechs Ohren, obwohl wir nur zwei Löffel haben, um mal so zu sagen. Ja, so genial ist das gemacht. Das hat eine ganz besondere Wirkung. Erstens mal können wir dadurch genau die Richtung hören, woher der Schall kommt. Das ist etwas Besonderes. Und weiterhin können wir uns, das kann kein Mikrofon, kein technisches Gerät, wir können uns konzentrieren, wenn mehrere Menschen sich unterhalten, auf eine ganz besondere Person, was die gerade sagt. Das geschieht deswegen, weil wir mit Hilfe von sechs Ohren das gleichzeitig hören und auf diese Weise diese Filterung vornehmen können. Das alles muss berechnet werden und jetzt sehen wir, warum da so viel gerechnet werden muss in unserem Gehirn. Wir sehen also, das funktioniert alles mit Informationen. Jetzt brauchen wir eine Definition für Information. Der amerikanische Mathematiker Norbert Wiener hat gesagt, Information ist Information, weder Materie noch Energie. Da hat er recht, nicht? Es ist weder Materie noch Energie, das haben wir eben auch schon festgestellt. Aber er sagt uns nicht, was Information ist. Das hat er uns überlassen. Und darum müssen wir herausfinden, was ist eigentlich Information. Und das sehen wir hier auf diesem Bild. Information hat fünf Ebenen. Da haben wir zunächst die statistische Ebene, wo man also Buchstaben zählen kann und das messen kann. Syntax ist dann die Grammatik der Sprache oder der Zeichensatz, den wir verwenden. Die nächste Ebene der Information, das ist die Semantik, also die Bedeutung, die in einem Text steckt. Und wir haben vorhin gesehen, dass eine Niere, ein Herz und all diese Organe funktionieren. Und wie funktionieren sie? Mit Information. Und diese Funktion, dass sie etwas ausführen, etwas tun, das nennen wir Pragmatik oder das ist die Handlung oder die Tat. Und dann sehen wir überall, dass da ein Ziel verfolgt wird. Und das Ziel, das Ergebnis, das nennen wir Apophytik. Das wäre also kurz eine Definition für Information. Und jetzt können wir einfach fragen, wenn wir ein unbekanntes System haben, finden wir dort alle diese fünf Ebenen der Information? Wenn ja, dann sind wir gewiss, das ist Information. So können wir also genau und auseinanderhalten, was Information ist und was nicht. Und jetzt müssen wir noch kennenlernen, die Information in den biologischen Systemen, wie das dort gespeichert ist. Und zwar geschieht das dort mit Hilfe der sogenannten DNS-Moleküle, wo mit Hilfe von vier Buchstaben alles gespeichert wird, was gebraucht wird. Und hier sehen wir die Struktur dieses DNS-Moleküls in der räumlichen Anordnung. Und wir sehen, dass eine Doppelwendel mit den Buchstaben dazwischen. Und das ist die allerhöchste Informationsdichte, die wir überhaupt kennen. Es gibt keine größere als diese. Wer also glaubt, dass das durch Evolution entstanden ist, der muss glauben, dass so ein geniales Konzept, was wir im Letzten noch gar nicht verstanden haben, von ganz alleine entsteht. Jetzt lernen wir die Naturgesetze der Information kennen, die werden wir dann noch anwenden. Und die sind sehr einfach, wie wir sehen. Naturgesetze haben eine besondere Eigenschaft, nämlich sie kennen keine Ausnahme, sind also immer gültig. Die Naturgesetze haben erlaubenden und verbietenden Charakter, das ist auch sehr wichtig. Die Naturgesetze haben sozusagen die Oberhoheit in allen Wissenschaften. Es gibt nichts Höheres an Aussagekraft als die Naturgesetze. Das hat der Schöpfer so geregelt, das ist so gemacht. Und sie erlauben einen Vorgang oder sie verbieten einen Vorgang. Also wenn jemand zum Beispiel eine Fabrik stellt Coca-Cola her und schüttet die gesamte Produktion an Coca-Cola in einen Fluss hinein, dann hätten wir bald einen Fluss aus Coca-Cola. Dagegen hätte kein Naturgesetz etwas einzuwenden. Vielleicht der Bürgermeister der Stadt, der sagt, das wollen wir nicht so richtig, kann man da nicht so baden, aber kann man trinken vielleicht. Aber, wie gesagt, Naturgesetze hätten nichts dagegen. Aber es gibt andere Dinge, wo Naturgesetze etwas dagegen haben, nämlich sie verbieten manche Dinge. Wie zum Beispiel dieses Bild hier, wo Wasser in einer Rinne hochfließt und dann als Wasserfall wieder runterfällt. So etwas wird von einem Naturgesetz verboten. Das wird es nie geben, weil ein Naturgesetz einfach Nein sagt. Das gibt es nicht. Wir sehen also deutlich, Naturgesetze erlauben Vorgänge und sie verbieten Vorgänge. Das hilft uns sehr gut, in dieser Wirklichkeit, in der wir leben, zurechtzufinden, weil wir sagen, wir können von vornherein sagen, das ist ein möglicher oder auch ein unmöglicher Vorgang. Wir sehen also, solche Naturgesetze haben eine ganz gewaltige Bedeutung. Jetzt kommen wir zum ersten Naturgesetz der Information. Und das heißt, irgendetwas Materielles, wie zum Beispiel physikalische oder chemische Vorgänge, kann nichts Materielles hervorbringen. Also wenn wir eine nicht materielle Größe haben, können wir sagen, die kann niemals aus der Materie entstehen. Das geht nicht, das ist nie beobachtet worden. Das ist Naturgesetz. Also zum Beispiel unser Bewusstsein oder unser Wille, das sind nicht materielle Größen, haben mit der Materie nichts zu tun, die können nicht in der Materie entstehen. Also so einfach ist das. Naturgesetze sind immer einfach, die sind nie kompliziert. Und darum können wir die heute Morgen auch ganz schnell einmal lernen und auch anwenden. Das nächste Naturgesetz heißt, Information ist eine nicht materielle Größe und nicht eine Eigenschaft der Materie. Also wir brauchen zwar Materie, um Information zu schreiben, ein Stück Papier, um einen Satz zu schreiben oder einen Brief, aber dadurch wird Information noch nicht zur materiellen Größe. Also ganz wichtig, was wir vorhin auch festgestellt haben bei der Laufmaschine, dass die Information eine nicht materielle Größe ist und dadurch wird das Gewicht, die Masse des Systems nicht erhöht. Kommen wir schon zum dritten Satz. Information kann nicht in statistischen Prozessen entstehen. Das heißt also in Zufallsprozessen. Wenn ich irgendetwas mixe, irgendwelche Chemikalien oder was ich immer auch tue, es wird dabei niemals Information entstehen. Das hat man auf der ganzen Welt probiert. Es ist nie passiert. Also durch materielle Prozesse, durch Zufallsprozesse kann keine Information entstehen. Nun, wenn es dadurch nicht entstehen kann, wie dann? Und das ist der vierte Satz. Information kann nur durch einen intelligenten Sender entstehen. Na, nun haben wir es zusammen. Das sind die vier Naturgesetze der Information. Und jetzt tun wir das, was man in der Wissenschaft immer tut. Jetzt ziehen wir daraus die Schlussfolgerungen. Welche Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen? Nun, das ist das, was ich jetzt erklären will. Wenn ich jetzt von Information spreche, dann meine ich immer die Definition, die ich vorhin gegeben habe mit diesen fünf Ebenen. Nun, die erste Schlussfolgerung lautet, weil der DNS-Code, wir haben ja diese Moleküle gesehen, den wir in allen Lebensformen finden, eindeutig innerhalb des Definitionsbereiches von Information liegt, können wir schließen, es muss einen Sender geben. Also wir finden Information, dann muss jemand diese Information sich ausgedacht haben, niedergeschrieben haben. Muss. Was haben wir damit gleichzeitig getan? Wir haben damit den Atheismus wissenschaftlich widerlegt. Atheismus ist eine falsche Idee, die von den Naturgesetzen verboten ist. Trotzdem glauben die Leute das. Ich bin manchmal ganz erstaunt, gerade wenn ich in der früheren Sowjetunion bin und solche Vorträge halte über die Naturgesetze der Information, dann sagen mir die Wissenschaftler, warum hat man uns das nicht schon vorher gesagt? Zur Zeit des Kommunismus, wo uns eingebläut wurde, dass die Materie das alles machen kann. Das kann sie eben nicht. Das heißt, ein solches System wie den Kommunismus kann man ganz leicht mit Hilfe der Naturgesetze der Information widerlegen. Wir erkennen also daran, welch eine Schlagkraft die Naturgesetze haben. Es lohnt sich, damit zu beschäftigen. Also wir können sagen, dieses Leben, was wir finden auf dieser Erde, weil wir so viel Information darin finden, braucht es dazu einen Sender. Ich nenne es erstmal allgemein wissenschaftlich Sender. Also einen Urheber, der das gemacht hat. Anders geht es nicht. Das wird gefordert von den Naturgesetzen der Information. Und jeder Prozess, der sagt, wir brauchen keinen Sender, keinen Urheber, ist damit automatisch falsch, wissenschaftlich falsch. Das ist wichtig zu wissen. Ich komme zur zweiten Aussage. Weil die Dichte und Komplexität der in den DNS entschlüsselten Informationen billionenfach größer ist als unsere gegenwärtige Technologie, können wir schließen, der Sender muss höchst intelligent sein. Denn wer so etwas programmieren kann, eine Embryonalentwicklung, das ist ja per Programm geschrieben, wie das abläuft, jede einzelne Zelle, wie das funktioniert, das ist ein sehr komplexes Programm. Wer sich so etwas ausdenken kann, dass das auch funktioniert, dann können wir schon sagen, der muss schon sehr, sehr genial sein, oder? Na, unbedingt, unbedingt. Kann kein Wissenschaftler verstehen bis heute. Ich hielt so einen Vortrag an einer Universität und in dem Moment, wo ich das sagte, meldet sich eine Studentin, eine kluge, pfiffige Studentin. Und sie sagte, ich weiß schon, was Sie sagen wollen, wenn Sie immer vom Sender reden, Sie wollen doch sagen, es gibt einen Gott. Ich sage, herzlichen Glückwunsch, prima, haben Sie gut herausgefunden. Das ist eine gute Schlussfolgerung. Ich habe immer noch wissenschaftlich gesprochen von einem Sender und sie sagt, das muss ein Gott sein. Ich sage, natürlich, das muss ein Gott sein. Sie sind sehr pfiffig. Gut, dass Sie das so selbst herausgefunden haben, ohne dass ich das gesagt habe. Na ja, sagt sie, Moment, jetzt kommt meine eigentliche Frage überhaupt erst. Woher weiß Gott das überhaupt, wie man sowas programmieren kann? Wer hat ihm das gesagt? So eine gute Frage, oder? Ich finde die hervorragend, die hat gut mitgedacht. Wenn Gott das schon macht, kann man ja einsehen, aber wer hat es ihm beigebracht? Woher weiß er das? Da habe ich gesagt, wissen Sie, das ist ganz einfach. Es gibt noch einen zweiten Gott, der ist klüger. Und der Klügere, der Gott, der klüger ist, hat Gott informiert und dann konnte er das. Ich nenne ihn mal den Übergott, weil er noch klüger ist. Aber jetzt kommen wir ja gleich zu der Frage, wer hat denn diesen Übergott informiert? Wo hat der das, die Information her? Na, dann nehmen wir noch einen dritten Gott an, einen Übergott. Aber jetzt geht es ja weiter. Wer hat den Übergott informiert? Und wir merken, wir brauchen immer noch einen Gott mehr, immer noch einen drauf. Und zwar brauchen wir unendlich viele Götter, unendlich viele. Das kann man einsehen, so funktioniert das. Aber was können wir denn sagen? Wir dürfen das mathematisch nicht so ausdrücken. Von dem allerletzten in dieser Reihe, von dem können wir ja sagen, der muss dann unendlich viel Information haben. Wir nehmen ja immer mehr Informationen dazu. Der muss unendlich viel Information haben. Oder anders ausgedrückt, der muss allwissend sein. Und in der Wissenschaft machen wir es so, wenn wir zwei Modelle haben, die gleichwertig sind, dann entscheiden wir uns für das Einfachere. Und das Einfachere wäre, wir nehmen überhaupt nur an, es ist ein Gott, aber dann muss konsequenterweise dieser eine Gott allwissend sein. Der muss alles wissen. Alles. Der muss jedes Atom im Weltall kennen. Der muss jede Zelle unseres Gehirns kennen. Das gesamte Universum, unser Leben muss er kennen, er muss alles kennen. Und so entscheiden wir uns, wir sagen, dann nehmen wir einen Gott an, das werden wir noch genauer ansehen uns, aber erstmal sagen wir rein wissenschaftlich, einen, das ist einfacher das Modell, aber der muss allwissend sein. Und jetzt merken wir, was wir jetzt geschafft haben, mit Hilfe der Naturgesetze, der Information, wir haben herausgefunden, es gibt einen Gott, aber wenn es einer ist, dann muss der allwissend sein. Das haben wir durch Schlussfolgerung gefunden aufgrund der Sätze der Information. Merken wir, wie schlagkräftig die Sätze der Information sind. Das ist gewaltig. Wir haben noch keine Bibel aufgeschlagen. Wir sind immer noch im Bereich der Wissenschaft. Jetzt kommen wir zur dritten Aussage. Weil Information eine nicht-materielle Größe ist, die nicht von einem materiellen Prozess stammen kann, aber der Mensch in der Lage ist, Information zu erzeugen, das können wir ja, dann muss der Mensch eine nicht-materielle Komponente haben, also eine Seele und einen Geist. Wenn ich hier einen Kugelschreiber nehme und schreibe damit Information auf Papier, ist die Frage, kommt die Information von dem Kugelschreiber her? Na, doch wohl nicht. Der hat ja nicht mitgedacht. Aber es ist ein gutes Werkzeug. Und ich verwende die Hand und schreibe mit der Hand. Ist die Hand die Quelle der Information? Na doch auch nicht. Ich habe das mal gelernt in der Schule, wie man die Hand bewegt, um A und B und so weiter schreiben zu können. Also ist ein gutes Werkzeug, die Hand. Und jetzt kommt die Frage, ist mein Gehirn die Quelle der Information? Das können wir jetzt schon selbst entscheiden. Ist das Gehirn die Quelle der Information? Ja oder nein? Wer will es mal sagen? Nein, natürlich nicht. Warum? Weil das Gehirn etwas Materielles ist und Materie kann nicht Information erzeugen. Das heißt, das Gehirn ist zwar ein Werkzeug, ein sehr gutes Werkzeug sogar, natürlich, ein exzellentes Werkzeug, aber es ist nicht die Quelle der Information, weil Information nicht von der Materie stammen kann, weil Information nur von einer nicht materiellen Sache kommen kann. Daraus können wir schließen, dann müssen wir etwas als Mensch haben, was nicht materiell ist, also eine Seele oder Geist. Das können wir wissenschaftlich fordern und schließen aufgrund der Naturgesetze, dass wir etwas nicht Materielles haben. Wir merken jetzt, auf diese Weise haben wir mit Hilfe der Naturgesetze den Materialismus widerlegt. Total daneben, ist falsch, wissenschaftlich falsch. Wir müssen eine nicht materielle Komponente haben, müssen, sonst funktioniert das nicht. Das heißt, die Idee des Kommunismus lässt sich mit Hilfe der Naturgesetze der Information ganz einfach und sachlich widerlegen. Ohne lange Diskussion. Wir haben ja auch nicht viel Zeit gebraucht bis dahin jetzt. Konnten wir sehr schnell einsehen. Das ist sehr wichtig. Der Materialismus ist also damit widerlegt und wir haben eine nicht materielle Komponente, die zu unserem Menschsein gehört. Jetzt kommen wir zu der Evolution, wo wir schon so viel dazu gesagt haben. Weil auch die biologische Information nur von einem intelligenten Sender kommen kann und weil alle Theorien der chemischen und biologischen Evolution verlangen, dass Information von alleine aus Masse und Energie entstanden sein muss, können wir schließen, dass alle Theorien der Evolution falsch sein müssen. Schlicht und einfach falsch. Falsche Lehre an allen Schulen und Universitäten. Ich habe neulich in einem Vortrag gesagt, die Wahrheit ist nicht abhängig davon, wie viele Leute das glauben. Die Wahrheit ist immer völlig unabhängig davon. Und die Wahrheit ist, dass dieser Prozess der Evolution nie stattgefunden hat. Und warum nicht? Weil ein Naturgesetz diesen Vorgang verbietet. Kann nicht sein. Ist unmöglich. Wir merken, die Schlagkraft der Naturgesetze ist unvorstellbar hoch, dass wir sogar solche Systeme wie Materialismus, Atheismus und Evolutionismus mit Hilfe von Naturgesetzen schlichtweg widerlegen können. Man kann keiner was einwenden. Ich habe das an zig Universitäten vorgetragen. Nicht ein Professor ist aufgestanden und hat gesagt, das stimmt nicht, was Sie sagen. Konnten Sie nicht. Da hätten Sie gleichzeitig sagen müssen, wir sind gegen Naturgesetze. Aber das würde nie ein Wissenschaftler sagen. Nie würde jemand sagen, Naturgesetze sind falsch. Wir müssen noch unterscheiden, wenn wir von Evolution reden, zwischen Mikro- und Makroevolution. Makroevolution ist das, wo wir allgemein schlichtweg Evolution sagen. Das ist Makroevolution. Also diese Entwicklung von der Urzelle bis zum Menschen hin, über das Tierreich hinweg, das nennt man Makroevolution. Aber kurz abgekürzt Evolution. Aber dann gibt es noch den Prozess der Mikroevolution. Was ist das? Mikroevolution, das sind die Veränderungen innerhalb einer Art. Und die gibt es. Es gibt Veränderungen innerhalb einer Art. Und das hat der Schöpfer in seiner Schöpfungsordnung angelegt, dass die Lebewesen die Fähigkeit haben, sich zu verändern. Also aus einem braunen Fuchs kann also ein weißer Fuchs werden, wenn es nötig ist. Im Polargebiet. Aber der Fuchs ist weder ein Frosch geworden noch ein Elefant. Er ist immer Fuchs geblieben, hat nur ein anderes Fell. Und das ist genau das, was wir als Programmierer auch tun. Wir schreiben Programme, die die Fähigkeit haben, auch andere Daten zu verarbeiten und berücksichtigen schon im Voraus solche Programme, die das berücksichtigen, dass andere Datensätze kommen. Das wird schon durch Verzweigungen im Programm vorher bedacht. Und genau das hat der Schöpfer auch gemacht. Der Schöpfer hat gewusst, es ist besser, einen weißen Fuchs zu haben in der Polarregion. Und darum hat er das bereits so programmiert von Anfang an, dass er diese Fähigkeit hat. Offensichtlich hat der Schöpfer nicht programmiert, dass ein Fuchs grün werden kann. Da kann also so viel über eine grüne Wiese gehen, der wird nie grün. Das ist nicht vorgesehen. So ein Programm gibt es nicht. Aber wir sehen, auch solche Programme für Veränderungen, die hat der Schöpfer vorsorglich programmiert. Also auch solche Information beruht nicht auf Zufall, sondern auch wieder auf Intelligenz. Damit können wir sagen, diese Makroevolution, das ist ja das, was mit dem Stichwort Evolution gesagt wird, dass das falsch ist. Jetzt komme ich noch zu einem wichtigen Punkt. In der Evolution spielt der Tod eine sehr wichtige Rolle. Und natürlich gibt es dann auch eine Deutung in der Evolution über den Tod. Und zwar heißt es dort, der Tod ist eine notwendige Voraussetzung für die Evolution. Hans Mohr, ein Biologe, sagt, gäbe es keinen Tod, so gäbe es kein Leben. Der Tod des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Entwicklung des Stammes. Also wir können es auch so sagen, lieber Tod, vielen Dank, dass du da bist, darum sitzen wir heute Morgen hier oder stehen hier. Weil der Tod uns gemacht hat. Der Tod ist quasi unser Schöpfer. Nur dadurch sind wir möglich geworden innerhalb der Evolution. Das muss man bedenken. So ist das, wird das gesagt. Der Tod, wird uns als zweites gesagt, ist eine Erfindung der Evolution. Also irgendwann im Laufe des Evolutionsprozesses wurde der Tod erfunden. Keiner weiß wie, aber es wird behauptet. So sagt zum Beispiel Witmar Tanner, die Erfindung des Todes hat den Gang der Evolution wesentlich beschleunigt. Und noch weiter geht Reinhard Kaplan, wenn er sagt, der Tod ist der Schöpfer des Lebens. Das eingebaute Altern und Sterben ist zwar leidvoll für das Individuum, besonders für das Menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art überhaupt erschaffen konnte. Also hier wird es auf den Punkt gebracht, der Tod ist sozusagen unser Schöpfer. Warum? Weil das, was noch nicht so gut angepasst ist in der Evolution, das wird durch den Tod ausgemerzt und nur das, was schon weiter ist, bekommt die Chance zur Vermehrung. Das ist Darwinismus pur, dass die dann den Vorteil haben. Und so auf diese Weise, so sagt man in der Evolution, schaukelt sich das Leben auf, sodass es bis zum Menschen kommen kann. Und noch eine, die vierte Aussage in der Evolution über den Tod ist, der Tod ist das absolute Ende des Lebens. Und das wird ja auch geglaubt. Mit dem Tod ist alles vorbei, alles aus. So, das sind die Lehrpunkte über den Tod aus der Sicht der Evolution. Und wenn wir Evolution lernen in den Schulen oder Universitäten, dann übernehmen wir dieses Gedankengut und denken von diesem Gedankengut her. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute sagen, es gibt kein Leben nach dem Tod. Es gibt nur die Materie, weil sie das tausendmal gehört haben und das inhaliert haben. Das ist der Grund, warum so viele Menschen der Evolution anhängen und damit automatisch verbunden ist der Gedanke, mit dem Tod ist alles aus. Wir sehen, das ist ziemlich scharf, was da geglaubt wird. Jetzt kommen wir zum ersten Mal, mache ich jetzt den Schnitt zur Bibel. Was sagt uns die Bibel dazu? Wir haben gesehen, dass die Naturgesetze fordern, dass ein Schöpfer da sein muss, ein Sender, ein Urheber. Und diese Antwort, die können wir naturwissenschaftlich nicht finden, dazu brauchen wir die Bibel. Und die Bibel gibt uns diese Antwort. Wir haben gesagt, es muss einen Sender geben, der Atheismus ist falsch. Dann ist die Frage, wer ist der Sender? Und wir merken, jetzt kommen wir an eine naturwissenschaftliche Grenze, die wir nicht überschreiten können. Mehr ist nicht rauszuholen aus den Sätzen der Naturwissenschaft. Und das habe ich hier markiert durch diese dicke rote Linie. Aber unsere Fragen, die wir haben, gehen darüber hinaus. Wir wollen mehr wissen. Wir wollen wissen, wer ist denn dieser Sender, was wir herausgefunden haben durch Wissenschaft? Das ist unsere Frage. Und so kommen wir jetzt zur Bibel. Wo finden wir die Antwort? Ich habe gestern ausführlich über die Bibel gesprochen, dass die Bibel wirklich ein vertrauenswertes Buch ist und dass dieses Buch von Gott autorisiert ist. Also gehen wir jetzt in die Bibel hinein und fragen jetzt, wer ist der Sender? Und dort wird uns gesagt, schon auf der ersten Seite, im ersten Vers, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber das Alte Testament, wo das steht, ist ein Buch, das uns noch nicht die volle Offenbarung gibt. Schon sehr viele steht drin, aber nicht alles. In Sprüche 8, da heißt es, da war ich der Werkmeister bei Gott. Merkwürdiger Satz, den verstehen wir gar nicht auf Anhieb. Hier wird uns mitgeteilt, da war einer, wir wissen gar nicht wer, der war Werkmeister bei Gott. Also den hat quasi Gott eingestellt, um die Schöpfung zu machen. Nicht eingestellt, aber da war einer. Wir wissen nicht wer. Und das erfahren wir auch im ganzen Alten Testament nicht, wer das ist. Und das wird uns erst im Neuen Testament offenbart, nämlich wie zum Beispiel in Johannes 1, Vers 1, wo da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also unser Herz, unsere Lunge, unsere Füße, das Universum, alles, alles, alles ist gemacht worden durch dieses Wort hier. Wir wissen auch hier noch gar nicht, wer das ist, das Wort. Aber das Wort war bei Gott und dieses Wort war Gott oder ist Gott. Und das erfahren wir erst, wenn wir weiterlesen, einige Verse. Und da wird uns offenbart, dass dieses Wort die Person von Jesus Christus ist. Wenn wir heute Morgen hier sind, in diesem Gottesdienst, dann sind wir deswegen hier, weil der Schöpfer Jesus Christus uns gemacht hat. So deutlich steht das hier. Wir sind das Werk des Herrn Jesus Christus. Hätte er uns nicht gemacht, wären wir nicht hier. Unabhängig davon, ob wir glauben oder Atheist sind oder sonst was. Das ist eindeutig. Wir sind gemacht durch Jesus Christus. Und im Kolosserbrief wird es noch deutlicher gesagt, da steht Kolosser 1, 16 bis 17, denn in ihm, also in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und auch das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und es besteht alles in ihm. Dass dieses Universum nicht auseinanderfliegt und alles, was wir sehen und beobachten, liegt daran, dass der Jesus mit seinem Allmachtswort alle Dinge zusammenhält. Er ist der größte Physiker, wenn man so will. Er hält alle Materie zusammen, dass das nicht explodiert oder sonst was passiert. Und er hat nicht nur diese Welt gemacht, die wir sehen, mit Mikroskopen und Teleskopen, sondern hier steht, auch die unsichtbare Welt, die unseren Augen noch verschlossen ist, ist auch sein Werk. Das heißt, seine Schöpfertätigkeit geht noch viel, viel weiter noch hinaus. Durch ihn ist alles gemacht. Wir können es auch so sagen, der Vater im Himmel hat seinen Sohn Jesus Christus eingesetzt als Schöpfer, dass er das alles macht. Also dieser Werkmeister, wovon da steht in Sprüche 8, das war Jesus. Gott hat seinen Sohn Jesus als Werkmeister der Schöpfung eingesetzt. Er kann das. Er ist genauso allmächtig, allwissend wie Gott selbst. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Was ist dann die Bestimmung des Menschen? Wer sind wir dann? Wenn wir von diesem Jesus gemacht sind, was ist dann eigentlich unser Ziel? Wo gehören wir dann hin? Welchen Sinn hat das Leben? Und darum möchte ich jetzt darauf eingehen, was ist der Tod aus der Sicht der Evolution, aus der Sicht der Bibel? Dass die Evolution falsch ist, haben wir nachgewiesen durch Naturgesetze. Und wir haben damit auch widerlegt die Prinzipien, die uns von der Evolution bezüglich des Todes gesagt werden. Aber wenn diese Prinzipien alle falsch sind, dann stellt sich ja die Frage, was ist denn der Tod? Warum gibt es den Tod? Und warum leben wir in einer Welt mit so viel Tod? Das ist eine Frage, die sich jetzt stellt. Und die Bibel gibt uns darauf eine klare Antwort. Die biblische Lehre über den Tod ist die folgende. Der Tod ist durch die Trennung des Menschen von Gott verursacht. Das ist der Grund. Durch die Sünde des Menschen kam der Tod in die Welt. Gott hatte am Anfang den Menschen nur ein einziges Gebot gegeben. Nämlich, esst nicht von diesem einen Baum, diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. In diesem Garten Eden, wo sie waren, da hatte Gott gesagt, ihr könnt von allem essen, es ist hier alles da, in Hülle und Fülle. Es gibt kein Verbot, alles könnt ihr haben. Aber bitte, diesen einen Baum, den rührt nicht an. Denn dieser eine Baum, der führt zum Tode, hatte Gott gesagt. Aber ihr habt die Freiheit, ihr seid keine Roboter, ihr seid auch keine Marionetten, ihr habt die Freiheit zu entscheiden, was ihr wollt. Ihr müsst wissen, ob ihr es tut oder nicht tut. Wenn ihr es tut, dann werdet ihr den Tod euch einhandeln. Wenn ihr es nicht tut, werdet ihr nicht sterben. So einfach geht das. Es ist ungefähr so, mache das mal deutlich mit einer Kreissäge. Stellen wir uns vor, da läuft eine Kreissäge und ich erkläre jemandem, wenn du in diese Kreissäge mit der Hand reingehst, dann sind alle Finger ritscheratsche weg. Und jetzt sagt jemand, ich glaube nur, was ich sehe. Was ich nicht selbst sehe und erfahren habe, glaube ich nicht. Und so sagen ja viele Leute. Und dann machen die, sagen, ja, dann muss ich mal probieren. Brrrt, nicht wahr? Einmal die Hand rein und in Sekunden sind alle Finger weg. Also stimmt doch, was man vorher gesagt hat. Ich muss nicht alles probieren, um zu sehen, ob es stimmt. Ich kann auch auf jemanden hören, der das sagt. Und jetzt haben die Menschen genau das getan. Sie haben die Hand in die Kreissäge gehalten und haben doch von dem Baum gesessen. Und dadurch kam die Sünde in diese Welt und mit der Sünde kam der Tod in die Welt. Also der Tod ist ursächlich verknüpft mit der Sünde. Sünde und Tod, das gehört zusammen. Und das sehen wir uns in einem Bild etwas genauer an, wie wir es hier auf diesem Bild einmal sehen. Durch den Sündenfall kam der Tod in die Welt. Und Gott hatte gesagt, wenn ihr davon essen werdet, werdet ihr sterben. Aber jetzt sehen wir an diesem Bild hier, und das wissen wir auch, Adam und Eva kippten ja nicht sofort um, die waren ja nicht mausetot sofort, sondern die lebten ja munter weiter. Das heißt, der Tod hat drei verschiedene Arten, wie wir gleich sehen werden. Der Tod kam zunächst in seiner ersten Funktion, das war die Trennung des Menschen von Gott. Die Gemeinschaft, die innige Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch ging verloren. Jetzt waren sie auf sich alleine gestellt. Sie mussten den Garten verlassen, jetzt mussten sie selbst für ihren Unterhalt sorgen. Da wuchs ihnen nichts mehr in den Mund hinein. Jetzt war damit Mühe und Arbeit verbunden. Sie waren von Gott abgetrennt. Das nennt die Bibel den geistlichen Tod. Geistlicher Tod ist die Folge, die erste Folge der Sünde. Und wenn wir jetzt uns Menschen ansehen, da ist so ein Block gezeichnet, das ist unser irdisches Leben. Wir kommen in dieses irdische Leben irgendwann hinein durch Geburt und wir verlassen dieses Leben mit unserem Tod, mit unserem biologischen Tod. Und wir sehen, die Bibel sagt uns, dass wir von Adam an alle in der Sündenkette drin sind. Man kann nicht sagen, jetzt die haben gesündigt und darum passiert uns das, sondern wir sündigen ja selber. Ich staune, meine Mutter hat mir das nie beigebracht als Kind, ich konnte als Kind schon lügen. Stimmt's nicht? So ist doch. Können wir alle. Als Kind können wir ganz wunderbar lügen. Wenn uns was nicht passt, dann drehen wir die Sache so und sagen, das war ganz anders. Das kriegen wir ganz toll hin. Das heißt, wir sündigen schon von Kind an, nicht erst mit 70 oder 80. Von klein auf sündigen wir. Das heißt, unsere eigene Sünde, die wir selbst dazu beitragen und im Leben immer mehr dazusetzen, die führt zu unserem Tod, weil wir selbst gesündigt haben. Und Gott duldet in seinem Himmelreich nicht eine einzige Sünde. Das müssen wir verstanden haben. Nicht eine Sünde. Denn wenn Gott eine Sünde in seinem Himmel dulden würde, dann wäre der Himmel auch bald kaputt. Dann würde auch dort der Tod Einzug halten und Krieg und Hass und all das. Und dann sagt Gott, das kommt nicht in Frage. Sünde werde ich nie in meinen Himmel hineinlassen. Der Himmel soll immer und ewig Himmel bleiben. Aber nun ist das so mit der Sünde, wenn wir so weiterleben wie bisher, ich habe so eine dicke schwarze Linie da gezeichnet und ich will das mal bezeichnen als den Zug des Todes. Wir sitzen in einem Todeszug und der Todeszug fährt direkt zu auf den biologischen Tod. Aber jetzt sehen wir aus der Bibel, dass mit dem biologischen Tod unser Leben nicht beendet ist, sondern wir sind Ewigkeitsgeschöpfe. Und dann fährt dieser Zug weiter und er fährt in den ewigen Tod hinein. Und der ewige Tod, das ist das, was die Bibel mit Hölle bezeichnet. Das heißt, die Sünde hat eine solche furchtbare Eigenschaft, eine solche markante Eigenschaft, eine solche zerstörerische Eigenschaft, dass sie nicht nur einmal von Gott abtrennt, sondern ewig von Gott abtrennt. Und diese ewige Abtrennung von Gott, das ist die Hölle, wo man eine Ewigkeit existieren muss und leben muss, aber in der Entfernung von Gott. Und ich will das nicht weiter ausmalen, was der Jesus gesagt hat, dass der Jesus sagt, es ist ein Ort, wo das Feuer brennt, unauslöschlich, ein furchtbarer Ort ist das, diese Hölle. Man kann das Grausen kriegen, wenn man das liest in der Bibel, wie schrecklich die Hölle ist, wozu die Sünde uns gebracht hat. Und so sind wir alle, so werden wir geboren und so leben wir unser Leben im Zug des Todes. Und fahren ganz munter daher, ganz fröhlich und feiern im Zug des Todes unseren Karneval und was weiß ich alles, was wir machen. Wir können alle Dinge tun im Zug des Todes. Aber jetzt kann Folgendes passieren in unserem Leben und das ist der Wille Gottes. Gott sieht das, dass wir im Zug des Todes sitzen. Und was tut Gott? Das Erste, was Gott tut, ist, er weint. Bei Jeremia lesen wir das, Gott weint Tag und Nacht. Warum weint er? Das ist doch ein großer Gott, ein allmächtiger Gott. Warum weint er? Er weint, weil er traurig ist, dass wir mit dem Zug des Todes ganz gemütlich spazieren fahren und direkt auf die Hölle zurasen. Das sieht er und da weint er. Aber er weint nicht nur und ist nur mit Weinen beschäftigt, sondern er hat sich etwas überlegt. Dieser allmächtige Gott hat gesagt, ich werde etwas tun, ich werde einen zweiten Zug bauen. Ich werde einen Zug des Lebens bauen. Und dann werde ich die Menschen einladen, dass sie aus dem Zug des Todes aussteigen und in den Zug des Lebens einsteigen. Und der Zug des Lebens ist ein wunderbarer Zug. Dieser Zug nämlich, der fährt wohin? Direkt ins ewige Leben, in den Himmel. Wir müssen zwar noch durch den biologischen Tod auch hindurch, aber die Bibel sagt, denn gleich wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Dem Tod ist die Macht genommen. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Wir gehen dann noch durch den biologischen Tod hindurch und dann wird einer sofort da sein. Das ist der Jesus Christus, unser Schöpfer. Im Psalm 23 sagt, und wenn du schon wanderst im Tal des Todesschattens, so steht es nämlich im Hebräischen im Psalm 23, dann werde ich bei dir sein mit meinem Stecken und Stab und du musst dich nicht fürchten. Wenn ich sterbe, wird weder meine Frau bei mir sein, noch meine besten Freunde oder meine Kinder. Dann wird nur noch einer sein und das ist Jesus. Wenn ich im richtigen Zug sitze, das ist die Botschaft des Evangeliums. Gott hat einen Zug gebaut und diesen Zug hat er gebaut am Kreuz von Golgatha. Das war ein unglaublich teurer Preis, wo Gott den Schöpfer selbst geopfert hat. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Dass Gott den Schöpfer opfert an einem Kreuz, damit der Zug des Lebens fertig wird. So hat Gott den Zug des Lebens gebaut. Und jetzt gibt es diesen Zug des Lebens und wir können in den Zug des Lebens einsteigen und Gott sagt, komm doch und steige ein in den Zug des Lebens. Dann hast du den Himmel. Dann kannst du fröhlich leben, weil du weißt, wohin du gehörst. Du bist geladen. Komm, steig ein. Weil alles für dich getan ist, was die Sünde aus dem Leben entfernt. Am Kreuz wurde das alles beglichen, wurde alles bezahlt. Bis zur letzten Sünde wurde alles bezahlt. Jede Lüge, die ich als Kind schon getan habe, alles ist abgetan, wenn ich mein Leben, dem mein Jesus übereigne, das heißt, wenn ich in den Zug des Lebens einsteige. Es muss in unserem Leben irgendwann mal einen Tag geben, wo ich aussteige aus dem Zug des Todes und in den Zug des Lebens einsteige. Das ist ein wichtiger Tag, der muss sein in unserem Leben. Sonst fahren wir munter direkt zur Hölle durch. Endstation der Ewigkeit, die Hölle. Und das will Gott nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir solche Veranstaltungen machen, weil wir das erklären, dass wir eine Basis haben, dass wir der Bibel glauben können, in allem, was sie sagt, dass wir das alles so deutlich bringen, auch mit wissenschaftlichen Hintergründen, dass uns das tief und klar wird, wo wir uns befinden und dass wir aussteigen aus dieser furchtbaren Todeslinie. Da müssen wir unbedingt raus. Und Gott lädt uns ein und sagt, komm, hier und heute ist der Tag, wo du aussteigen kannst aus dem Zug des Todes. Und ich wünschte mir, dass wir alle einen tiefen Schock bekommen, dass wir gerüttelt und geschüttelt sind und sagen, puh, das ist das, wo ich bin, wie schrecklich, raus, raus, sofort raus aus dem Zug des Todes. So schrecklich ist das. Willst du denn weiterfahren mit dem Zug des Todes? Ich hielt den Vortrag, irgendwo kommt hinter ein junger Mann zu mir und ich fragte ihn, sag mal, wo stehst du eigentlich? So nach diesem Bild hier. Da sagte der, ich stehe auf dem Bahnhof. Das war doch prima, das war eine prima Antwort. Was wollte er damit sagen? Er wollte damit sagen, ich bin schon aus dem Zug des Todes rausgesprungen, raus, weg. Da will ich nicht weiterfahren, keine Minute mehr. Aber jetzt stehe ich auf dem Bahnhof, jetzt sagen Sie mir, wie steige ich ein in den neuen Zug, in den Zug des Lebens? Das habe ich ihm erklärt. Wie macht man das? Anhand des Neuen Testamentes, da steht es genau drin, so musst du es machen. Du bittest um die Vergebung deiner Schuld und rufst den Namen des Herrn Jesus an, dass er in dein Leben kommt und sagst, Herr Jesus, dir will ich folgen, ich will mein Leben ändern. Das, was ich im Zug des Todes getan habe, das werde ich korrigieren. So gut ich es kann, aber das können wir ja nicht, so gut ich es kann. Und dann fahre ich im neuen Zug weiter, im Zug des Lebens. Und er hat versprochen, dieser Zug des Lebens, der kommt mit Gewissheit am Ziel an. Absoluter Gewissheit. Wir müssen nur einsteigen. So einfach geht das. Da ist nichts Kompliziertes dran. Der Jesus ruft uns, dann wird er kommen. Im Neuen Testament wird beschrieben von einem Gauner, einem Betrüger, das war der Oberzöllner Zachäus. Das war ein ganz raffinierter Bursche, ein Sünder durch und durch. Und Jesus sagt, ich muss in dein Haus kommen. Und dann hat Jesus ihm das Evangelium erklärt. Und dann sagt er, das werde ich ändern. Ich werde mein Leben ändern daraufhin. Und dann, als Jesus das Haus verlässt von dem Zachäus, da sagt er, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Und das will Gott, dass unserem Hause, uns persönlich, das Heil widerfährt. Das kann hier und heute geschehen. Dass wir aussteigen aus dem Zug des Todes und in den Zug des Lebens einsteigen. Das ist der Ruf Gottes heute Morgen. Darum weint Gott, wenn du weiter dort sitzt. Aber er lässt dich fahren. Das ist die Freiheit, die Gott jedem gewährt. Wir sind keine Marionetten. Wir können uns frei entscheiden. Wir können uns auch gegen seine Botschaft entscheiden. Wir können auch sagen, will ich nicht. Ich fahre weiter mit dem Zug des Todes. Darüber ist zwar Gott sehr traurig, aber das will er nicht. Sondern er ruft uns und sagt, komm doch, steig doch aus und steig in den anderen ein. Und er appelliert an unseren Willen. Und vielleicht ist es uns so ergangen, dass wir das vielleicht schon 100 Mal gehört haben, in mancherlei Predigten, aber wir haben uns nie bewegen lassen. Wir fahren immer noch weiter im Zug des Todes. Wie schrecklich, wenn wir da so drüber hinweg schlafen und schlafend jetzt in die Hölle fahren. Wie schrecklich. Und Gott will uns aufrütteln, auch an diesem Morgen, dass wir kommen und sagen, Herr, ich habe es jetzt verstanden, ich komme jetzt. Mich hält nichts mehr. Ich springe jetzt aus fahrendem Zug, wenn es sein muss, raus, damit ich den Zug des Todes verlasse. Das ist der erste Ruf, den Gott heute Morgen an uns ruft, in Jesus. Komm und steige aus. Und ich werde uns diese Frage auch so stellen. Ich werde die Frage nicht stellen, willst du weiter mit dem Zug des Todes fahren? Auf keinen Fall. Das ist ja gar nicht der Wille Gottes, sondern Gott will, dass wir aussteigen. Wir werden es so machen, ich werde gleich mit uns beten. Und während wir beten, werde ich fragen, wer möchte heute aussteigen? Wer will den Zug des Todes verlassen? Und dann dürfen wir einfach mal die Hand heben und sagen, ich will. Einfach bezeugen vor dem lebendigen Gott, ich will heute diesen Zug verlassen. Und es darf jeder kommen. Auch Kinder. Gott liebt die Kinder und sagt, ihr Kinder, kommt. Steigt aus. Steigt in den neuen Zug ein. Ich will erstmal raus aus dem Zug des Todes. Das ist das erste Signal, was wir Gott heute Morgen geben und sagen, ich will raus aus diesem Zug des Todes. Ich muss unbedingt raus. Es ist gefährlich, dort weiterzufahren. Und es kann sein, dass manch einer, der hier ist, der sagt, ja, ich war eigentlich schon mal hier so in der Gemeinde und ich hatte auch schon mal so eine Art geistliches Leben, aber ist alles irgendwo flach geworden, weggegangen. Dann kann man auch sagen, ich komme auch, ich will das neu machen. So darf das nicht weitergehen. das ist mir jetzt so wichtig geworden, dass ich im Zug des Lebens sicher das Ziel erreiche. So möge Gott uns Gnade schenken in seinem Ruf, wo er uns voller Barmherzigkeit und Güte ruft, dass wir kommen, um nicht am Ziel vorbeizutreiben. Daran sehen wir auch, dass wir eine gute, gesunde biblische Lehre brauchen und nicht jedem Wind der Lehre, egal ob das Materialismus ist oder Evolutionismus oder sonst etwas ist, ausgeliefert sind, sondern wir brauchen eine klare Linie auch zur Bibel hin, dass wir gut informiert sind und die Gedanken Gottes kennen. Und so rufe ich uns heute zum Ausstieg aus dem Zug des Todes. Wir wollen beten und dann werde ich die Möglichkeit dazu bieten. Ja, Jesus Christus, wir haben von dir gehört und haben von dir so unglaublich viel Information bekommen, dass du der Schöpfer des gesamten Universums bist, der Urheber aller Dinge, der Urheber des Lebens und auch unseres Lebens. Und du siehst, dass wir in Sündenverfallenheit im Zug des Todes sitzen, weil wir unser Leben so leben, wie wir es immer gelebt haben. Und Herr Jesus, nun stehst du vor uns und rufst uns und sagst, komm, steige aus dem Zug des Todes. Steige ein in den Zug des Lebens. Und du appellierst nur an unseren Willen, ob wir das wollen. Und du fragst uns, willst du aussteigen aus dem Zug des Todes? Und gib jetzt vor dem lebendigen Gott die Antwort, indem du die Hand hebst und sagst, ja, ich steige aus. Steige aus diesem Zug des Todes. Hebe deine Hand und mach das deutlich, dass du aussteigen willst. Ob jung, ob alt. Wer steigt aus? Wir haben die Chance, vor dem lebendigen Gott das zu bezeugen. Herr Jesus Christus, du siehst unsere Entscheidung. Du siehst, wo wir stehen und wo wir weiterhin gehen. Herr Jesus, erbarme dich, dass wir zu dir uns auf den Weg machen, um dich zu finden und damit das ewige Leben gewinnen. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus Christus, für deine Gnade und für deine Barmherzigkeit, die du walten lässt unter uns. Lob und Dank sei dir dafür. Amen.